Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Tauchen wir doch ein in den Sonntagstalk. Guten Morgen, mein Gast hat Medaillen gewonnen, abgeräumt. 11-mal Weltmeisterschaften, 3 olympische Medaillen, darunter eben auch 2 goldene. Sie ist ein Vorbild, eine starke Frau mit einer ganz, ganz berührenden Geschichte. Christina Vogel ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Sie ist 30 Jahre alt, ein Weltstar bei den Bahnradfahrerinnen und inzwischen eine Frau, die vielen Menschen Kraft gibt. Denn seit einem schweren Trainingsunfall vor knapp 3 Jahren sitzt Christina Vogel im Rollstuhl. Wir sprechen heute über Olympia, also Tokio dieses Jahr, über das Leben, das manchmal andere Wege geht als geplant und darüber, wie man das dann schafft, mit diesen ganz neuen Herausforderungen umzugehen. Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, ja, ich stelle mich diesem neuen Leben. Ich bin Bärbel Schäfer. Euch einen schönen Sonntag. Ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wünsche allen einen guten Morgen. Und wenn einem von dem einen auf den anderen Tag Pläne, Träume, Ziele zerplatzen, dann ist daran meist ein schwerer Schicksalsschlag schuld, womit man nie gerechnet hat. Meinem Gast Christina Vogel ist das im Sommer 2018 passiert, nämlich als sie im Training als Bahnradfahrerin einen schweren Unfall hatte. Sie ist heute mein Gast. Guten Morgen, liebe Christina Vogel.
Schönen guten Morgen.
Ich freue mich, dass wir den Sonntag miteinander verbringen. Sie sind ein Star im Bahnrennradfahren und Sie müssen mir die Lust auf diesen Sport gleich mal erklären, weil im Jahr der Pandemie ist es ja so, dass ich glaube, Millionen Menschen ein neues Fahrrad gekauft haben. Was war Ihre Lust am Radfahren?
Bei mir hat es begonnen, dass in der Sommerdaralindenschule, in der Grundschule, wo ich war, ein Plakat hang. Da stand IT nach Hause radeln und das fand ich irgendwie cool, kannte den Film bis dato aber gar nicht. Und bin dann meine ersten Runden so richtig auf der Aschenbahn gedreht und habe geguckt und festgestellt, irgendwie macht das Spaß. Mhm. Und ich glaube, das Schöne am Fahrradfahren ist, dass man einfach ja Freiheit und Natur hat, ne? Und vor allem auch ein bisschen was sieht. Beim Joggen um Block, gell? Da kommt man ja nicht so weit vorwärts und beim Fahrradfahren, da kann man wirklich nur ein bisschen was sehen und eine angenehme Geschwindigkeit, auch ein bisschen Natur und seinen Körper auch erleben.
Ja, genau. Also in der Pandemie gehören, glaube ich, die Leute, die Fahrräder verkauft haben, auf jeden Fall zu den Gewinnern. Wir sind am Sonntagmorgen. Hast du denn ein ganz bestimmtes Sonntagsritual?
Wenn ich meinen Sonntag auch als freien Tag genießen kann, das ist nicht immer so, dann schlafe ich gerne ein bisschen länger und habe dann mit meinem Lebensgefährten ein Pancake- oder Pfannkuchen-Frühstück. Also es ist immer schön, irgendwie so die Pancakes am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.
Genau, ist man schon gleich mal auf der süßen Seite des Lebens. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist ein Star, ein ehemaliger Star bei den Bahnradfahrerinnen und inzwischen eine Frau, die vielen Menschen Kraft gibt. Auf der einen Seite, auf politischer Seite, als Stadträtin, als Rednerin vor Managern und Unternehmen, als Kommentatorin für den Radsport-Weltverband. Du bist Bundespolizistin. Wie stellst du dich eigentlich vor? Was ist deine Hauptaufgabe?
Also ich bin immer noch Bundespolizistin, genau, und Trainerin der Bundespolizei Spitzensportfördergruppe. Mhm. Also ist das mein Hauptberuf. Die Athletinnen, die zur Ausbildung kommen, die müssen ja irgendwie auch betreut werden, gell? Dass das Training einfach auch gescheit ist und so. Und das ist meine Hauptaufgabe. Und drumherum kann ich halt in meiner Freizeit alles andere so ein bisschen packen und machen. Und das macht mir auch dolle Spaß, weil vieles ja immer noch ein Zeichen des Radsports ist. Und ich sage immer, nur weil ich die Sportart nicht mehr machen kann, ist die Faszination dafür ja nicht zu Ende und das Feuer ist nicht erloschen dafür. Hm. Von daher ist es gute Planung, ne, alles unter einen Hut zu bringen, aber es macht halt total viel Spaß.
Bist du gut im Plan?
Muss ich. Ich glaube, das ist irgendwie auch so ein Athlet-Sportler-Sportler-Ding. Viel hat ja auch der Trainer geplant, den Trainingsplan. Und alles, was man danach noch machen wollen musste und Dinge, die so im alltäglichen Leben einfach dazugehört, muss man ja drumherum immer auch ganz gut planen, ne? Dass das Training eben nicht drunter leidet oder sowas, gell?
Und du hast jetzt eben gesagt, dass du nicht mehr selber fährst. Vielleicht für die, die es nicht wissen, Christina Vogel, wenn wir heute im Laufe des Vormittags nochmal über das Jahr 2018 sprechen, da bist du als die beste Bahnradfahrerin der Welt in einen Unfall verwickelt worden, weil plötzlich jemand auf der Bahn stand und wenig später eben querschnittsgelähmt auf der Intensivstation hast du gelegen. Deswegen nur nochmal, um den Hörern zu erklären, warum du gerade gesagt hast, es geht jetzt nicht mehr. Wenn du jetzt an der Bahn stehst und auf die Schüler und Schülerinnen guckst und mit ihnen arbeitest, dann spürst du die Bewegung des Radfahrens noch in deinem Körper?
Ja, total. Das brennt immer noch. Also das Feuer in meinem Herzen für Bahnradsport ist nicht vorbei. Wenn ich dieses Reifengeräusch höre und diese Kette und wie sich dieses Holz unterm Reifen so wegdrückt, so, also da brennt das Feuer immer noch und es macht so viel Spaß. Aber auch wenn sie wirklich anstrengende Einheiten haben und dann das Laktat bei über 20 ist und der Puls ganz hoch schießt, dann kann ich das auch noch mitfühlen, mit wie weh das getan hat.
Ja. Viele Kinder machen ja Ballsportarten oder gehen reiten, machen Leichtathletik. Wie würdest du sagen, wie groß ist der Bekanntheitsgrad von Bahnradfahren? Dich fasziniert er ja, du hast den Geruch und die Geräusche gerade beschrieben. Wie viele Kinder betreiben diesen Sport in unserem Land? Wie viele Jugendliche?
Oh Gott, da habe ich jetzt keine Zahl dafür. Ich weiß es gar nicht, wie viele Tausende von denkst. Aber wir machen mehr Radsport, als man denkt. Ne? Mhm. Vor allem auch an den Sportschulen. Wir haben ein wunderschönes System, Sportschulsystem auch, mit vielen schönen Olympiaschutzpunkten einfach auch. Und ich sag mal, man muss doch nicht Bahnrad machen. Man beginnt da auch gar nicht. Bahnrad geht erst ab der U17 los. Also erst im Alter so von 15, 16. Da kann man das erste Mal auch Nationalkader werden zum Beispiel. Und vorher gehört es einfach auch, diese nötigen Skills und Fähigkeiten zu bekommen. Mhm. Und eben auch gut und sicher Fahrrad fahren zu können. Ne? Aber ich sag mal, alles in allem ist alles, was nicht Biathlon oder Formel 1 heißt oder Tennis, ist in Deutschland einfach auch Randsportart. Ganz einfach, muss man das so ganz, ganz klar sagen. Und ich als mit meinem Sportherz freue mich bei jedem Kind über irgendeine Sportart, was es macht.
Da müssen wir gleich nochmal klären, warum das erst ab U17 geht, warum Windschattenfahren wichtig ist und wenn man gefallen ist, auch eben wieder aufstehen können. Christina Vogel ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Sportlerin, Leistungssportlerin, aber eben jetzt auch Autorin des Buches Immer noch ich, nur anders. Mein Leben für den Radsport. Bis gleich, Christina. Leben ist vielfältig. Wir alle erleben reichlich. Aber mit 30 Jahren schon ein Buch schreiben, dafür hat das Leben bei den meisten von uns doch dann vielleicht nicht genug zu bieten gehabt. Anders bei meinem heutigen Gast hier im hr3 Sonntagstalk, bei Christina Vogel. Zweifache Olympiasiegerin im Bahnradfahren, 11-fache Weltmeisterin und nach einem Trainingsunfall querschnittsgelähmt. Immer noch ich, nur anders. Mein Leben für den Radsport heißt das Buch. Liebe Christina, was macht das denn für dich aus, dieses Leben für den Radsport? Nimm uns mal mit in deine brennende Leidenschaft.
Für mich ist es halt einfach diese Faszination. Also wer Bahnradsport nicht kennt oder das noch nie gemacht hat, für mich ist Bahnradfahren so, wie wenn man Achterbahn fährt. Also wir Frauen, wir können über Spitzengeschwindigkeiten von über 70 km/h haben, Männer von über 80 km/h. Und darum ist es halt dieses durch die Kurve preschen, wenn man denkt, ich bin so schnell, ich kann irgendwie so die Welt erstürmen. Aber man betreibt diese Achterbahn selber. Und vielleicht haben einige schon mal Bahnradsport vielleicht auch bei den Olympischen Spielen im Fernsehen gesehen. Da ist ja so, dass man ja taktiert, man spielt dieses Katte-Maus-Spiel, guckt man nach hinten, dann greift man irgendwann an. Also das ist so ein bisschen wie Schachspielen.
Ist das eben diese Lust auf Taktieren? Weil es ist ja ein physischer Wettkampf, aber das klingt auch so, als wäre es auch ein mentaler.
Ist beides. Es ist halt Achterbahnfahren, die man selber betreibt, während man Schach spielt. Und darum gehört einfach das alles dazu. Man muss halt mental sehr, sehr stark sein, weil so ein Sprintturnier geht halt schon den ganzen Tag über mehrere Läufe, ne? Und da muss man einfach topfit sein, aber auch geil auf Adrenalin sein, ne? Weil durch diese Kurvenfahren mit so einer Geschwindigkeit macht einfach so, so, so viel Spaß.
Mhm. Und du hast von dem Plakat erzählt, das bei euch in Sömmer da hing. Dann bist du ja mit zwei Freundinnen auch zum Probetraining gegangen. Kannst du dich noch an das erste Mal auf deinem Rad erinnern?
Ja, es war so, dass ich hatte noch kein eigenes Fahrrad. Meine Eltern haben mir noch vorher ganz schnell so ein einfaches Fahrrad gekauft, dass ich überhaupt diesen Probetraining mitmachen konnte. Und da war es verrückt. Irgendwie, das war so eine 400 Meter Aschenbahn, auf die wir gefahren sind. Und irgendwie wollte ich da schon irgendwie immer, ist auch nicht, die schnellste sein und ja vom Trainer gelobt werden, dass ich da irgendwie alle abhänge und so. Also verrückterweise war ich da schon irgendwie immer geil auf Erfolge, wenn man so sagen kann, ja.
Also dieser Ehrgeiz, Erster sein zu wollen, den muss man sicherlich in sich tragen, Christina, wenn man dann so viel Preise abräumt. Aber was ist das gewesen bei diesem ersten Mal im Kreisfahren mit diesen Fahrrädern, die euch die Eltern, ja deine Schwester und dir, noch schnell gekauft haben im Baumarkt?
Gut, damals habe ich ja noch gar keine Ahnung gehabt, was Bahnradsport ist, ne? Ich bin da einfach dazugekommen und für mich ist so dieser Spaß einfach nach und nach gewachsen. Und ich habe nicht die Sportart angefangen, weil ich unbedingt Olympiasieger werden wollte. Da gibt es andere Athletinnen, bei denen das so war. Ich habe einfach angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat. Und da ist so nach und nach die Leidenschaft für Sport und für Bahnradsport oder für Radsport einfach auch gewachsen. Und darum habe ich angefangen, okay, vielleicht mal Deutscher Meister, das wäre cool, Landesmeister, vielleicht mal Europameister. Und so ist so Step by Step einfach auch so der Ehrgeiz, Tradition vielleicht auch für mich, einfach gewachsen. Und für mich war das einfach auch richtig, ne? Weil ich immer Ziele gehabt habe, die zwar groß waren, aber auch irgendwie meisterbar, ne? Also schaffbar.
Woher kommt das denn, dieses Ziele-Stecken? Du hast ja eine Mutter, die in Russland schon ganz aktiv im Sport war. Ist das auch eine Möglichkeit gewesen, eine Verbindung zu deinen Eltern zu bekommen über den Erfolg, über diese Leidenschaft zum Sport?
Meine Mama hat in der Tat viel ausprobiert. Die hat viele, viele Sportarten gemacht, auch mal Radsport, mal Judo. Ich glaube aber, es kommt eher daher, dass ich ganz früh gelernt habe, dass wenn ich irgendwas möchte, ich auch was dafür tun muss, dass einem nichts geschenkt wird. Überhaupt nichts geschenkt wird und wenn man was will, man den Popo hochkriegen muss, dafür investieren muss, um was zu erreichen. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir im Sport einfach geholfen hat. Ne? Dass, wenn ich Gold will, muss ich was dafür tun, dass ich auch Gold gewinnen kann.
Meinst du, das ist den meisten gar nicht so klar? Kann man das auch auf andere Bereiche im Leben übertragen?
Sicherlich. Also als Russlanddeutsche, die dann nach Deutschland kommen, sich integrieren müssen, ist natürlich klar, dass ich von Pike auf gelernt habe, ich muss irgendwas machen. Ich musste auch im Haushalt immer schon viel, viel helfen und habe da einfach mitbekommen, was es heißt zu arbeiten und mitbekommen, was es halt heißt, Essen auf dem Tisch zu haben, beziehungsweise wo das Essen einfach auch herkommt. Und ich glaube, mich hat das unheimlich bodenständig gemacht. Ich finde es gut, wie gesagt, ich musste schon immer anpacken, von klein auf. Viele, viele Kinder aus meiner Schule und Co. mussten das eben nicht, aber es klingt vielleicht hart, aber ich fand es rückblickend echt gut, früh Verantwortung auch zu bekommen.
Wir reden gleich weiter, liebe Christina Vogel, an diesem Sonntagmorgen. Autorin des Buches Immer noch ich, nur anders bist du, mein Leben für den Radsport. Gleich mehr mit dir. Eine ganz große im Radbahnsport ist auch mein heutiger Gast, Christina Vogel. Sie war schon als Kind begeistert für diesen Sport, den Radsport. Und daraus sind ganz, ganz viele Titel entstanden. Zum Beispiel zweifache Olympiasiegerin im Bahnradfahren. Inzwischen hält Christina aber Reden vor Managern und Unternehmen. Sie ist Moderatorin, Bundespolizistin und Stadträtin in Erfurt. Christina, du hast dich nach deinem schweren Unfall zurück ins Leben gekämpft. Gerade haben wir schon über deine Kindheit gesprochen, dein Kampf und Überlebenswillen. Hast du ja auch schon erlernt, wahrscheinlich in deiner Kindheit, richtig?
Ich habe sicherlich eine härtere Kindheit als so manch andere gehabt, aber das hat mich ganz stark gemacht. Wir hatten im Endeffekt alles, was ich gebraucht habe. Ganz viel Liebe, ganz viel Freiheit und ganz viel Vertrauen. Und ich glaube, ich hatte alles, um glücklich zu sein und war es eben halt auch. Aber Kindheit hat mich eben auch geprägt und zu dem Menschen gemacht, der ich auch bin. Dass ich jetzt weiß, wo Essen herkommt. Also meine Eltern haben auch ganz viel geschlachtet früher. Ich weiß, wo das Fleisch herkommt. Ich weiß, dass was getan werden muss, wenn man Erfolge haben möchte. Und darum hat das mich einfach geprägt und zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Viele Kinder von Familien, die ja auch etwas riskiert haben, die ihren Mut zusammengenommen haben und ihre Heimat verlassen haben, trägt oft der Gedanke, dass die Kinder es immer besser haben sollen. Ist das auch in dir?
Gut, wir sind ja nicht geflohen, sondern wir sind ja zurück nach Deutschland gekommen, was unsere Heimat war. Denn wir sind ja Russlanddeutscher. Das ist ja aber noch ein bisschen was anderes, als wenn man aus Kriegsgebieten flieht. Aber natürlich wollen ja Elternteile immer das Beste für das Kind. Ganz einfach. Und all dem, was man den Kindern versucht mitzugeben, soll die ja irgendwie prägen und den Kraft geben für die Zukunft. Und das war sicherlich auch mit meinen Eltern so. Und die haben das gemacht, wie es eben für sie bestmöglich war. Und hat ja ganz gut geklappt, oder?
Ja, das würde ich auch mal sagen. Das hat sehr gut geklappt. Auf jeden Fall die Absprachen. Und wenn man dann auch umhüllt ist von Liebe, wie du sagst, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Und wenn man dann noch die Kaugummi-Uhr bekommt, die man sich auch so lange gewünscht hat, dann ist das Leben, glaube ich, eine rosa Wolke, oder? Was war mit dieser Kaugummi-Uhr?
Also die Älteren, die kennen das bestimmt noch so. In den 90er gab es so eine Kaugummi-Uhr, so eine Uhr. Das war halt so eine Digitaluhr. Da gab es aber ein Geheimfach, die konnte man die aufklappen und da waren kleine Kaugummis drin. Und das war geil. Das habe ich mir total gewünscht zum Geburtstag und habe die dann bekommen. Und da war ich so happy, weil es nämlich so was Besonderes war. Natürlich hatte ich da keine riesengroße Geburtstagsfeier, weil meine Eltern eben arbeiten waren und dann spät nach Hause kamen. Aber wir haben eigentlich immer lieber am Wochenende gefeiert, egal wann der Geburtstag in der Woche über war, weil man einfach auch Zeit hatte, ne, alle zu holen. Wenn man arbeitet, dann klappt das halt nicht. Und samstags kann man auch besser in den Sonntag rein feiern.
Das stimmt. Und dann an den Sonntagstalk hören, hier auf hr3. Diesen Sonntag mit Christina Vogel, mein Gast. Bis gleich, Christina. Wenn ihr euch für Leistungssport interessiert, wenn ihr gerne Fahrrad fahrt, dann kennt ihr alle Christina Vogel, mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Christina war die vielleicht beste Bahnradfahrerin der Welt. Sie ist dreifache Olympiasiegerin und hat aktuell ein Buch geschrieben, Immer noch ich, nur anders. Mein Leben für den Radsport. Und dieser Radsport beinhaltet auch, dass man auf der Bahn die Kreise ziehen kann mit bis zu 70 Stundenkilometer. Jetzt gibt es ein Buch eben mit diesem Titel Immer noch ich, nur anders. Und das, was anders ist, ist passiert am 26. Juni 2018. Da hattest du, liebe Christina, einen schweren Trainingsunfall, weil eine Person die Bahn betreten hat bei deinem Training zum Bahnradfahren. Das darf in dem Sport doch eigentlich nicht passieren, dass man auf dieser Bahn rumsteht, oder Christina?
Also es stand eine Person auf der Gegengerade und wollte dort stehende Antritte machen. Und das ist eigentlich so eine ungeschriebene Regel, dass man das nicht macht im Trainingsverkehr.
Was ist ein Antritt im Stehen?
Ein Antritt ist, dass man wie so eine Art Stehversuch macht, also sich im Stand kurz hält und dann das Fahrrad maximal beschleunigt. Das Problem ist, es ist so eine Regel wie links vor rechts im normalen Straßenverkehr, steht nirgendwo, man weiß es aber.
Jeder weiß, dass der so eine Bahn betritt oder sollte es wissen?
Jeder sollte es wissen eigentlich. Wenn man eine Kurve fährt, dann ist der Körper ja so nach innen gelehnt, ne? Und dann, wenn man auf die Gerade kommt, da kommt der gelehnte Körper ja wieder in die Gerade, ne? Und in dieser Sekunde, aufgrund der aerodynamischen Haltung, sieht man halt nicht alles super und kann nicht ganz so weit nach vorne gucken, wie man das sonst tun würde.
Und wann hast du dann diese Person gesehen auf der Bahn?
Ich habe sie gar nicht gesehen. Das Problem ist, er stand genau in diesem Bereich, wo man so kurz blind fliegt. Wenn man halt weiß, dass Menschen da stehen, dann fährt man einfach anders. Und in der Regel ist es nur auf der Zielgerade, dass da Menschen stehende Antritte machen. Drum fährt man einfach anders. Und ich habe die Person nicht gesehen. Und deswegen konnte ich auch nicht ausweichen oder mich darauf vorbereiten, sondern ich bin einfach mit über 60 km/h in diese Person reingeknallt.
Und dann wird's dunkel.
Genau. Und in der nächsten Sekunde werde ich dann liegend auf der Radrennbahn wach und denke nur, okay, das ist ernst. Jetzt, das ist wirklich ernst.
Und woran hast du das gemerkt? Weil du hattest ja schon mal einen schweren Unfall einige Jahre zuvor. Aber warum wusstest du, dieser Unfall ist anders?
Das ist einfach auch Gefühl des Leistungssportlers, dass man so gut in seinen Körper reinhören kann. Und ich habe sofort gemerkt, das ist anders. Und richtig, richtig geläutert hat es in mir, als man mir meine Radschuhe ausgezogen hat. Man hat mir den Helm und die Radschuhe ausgezogen. Und auf einmal liefen halt meine Radschuhe so von mir weg in der Hand eines Unfallhelfers. Also die Radschuhe in der Hand des Helfers ging einfach weg und ich dachte, verdammt, ich habe ja gar nicht gemerkt, dass jemand meine Schuhe ausgezogen hat. Und da war mir von der ersten Sekunde an klar, dass ich nie wieder laufen werde können. Also es war mir sofort klar. Und als ich dann 2 Tage später aus dem Koma erwacht war, war natürlich klar die erste Frage, laufen ja oder nein? Und dann war die Antwort klar, also nicht laufen. Und irgendwie war es für mich, als wenn ich mich jetzt die 2 Tage im Koma schon darauf vorbereiten konnte. Ich wurde wach und der Chefarzt der Rückenmarksverletzung, der war bei mir am Krankenhausbett wie mein Lebensgefährte. Und da war die erste Frage natürlich, laufen ja oder nein? Und ich war damals noch tubiert und konnte nicht sprechen und habe dann meine Frage mit meinen Fingern gestellt und habe dann so eine, also Finger, die so laufen, ne, imitiert.
Und ein Fragezeichen und dann, hinter.
Genau, und dann war sofort nein. Man hat mir dann aber auch sofort eröffnet, dass ich querschnittsgelähmt bin, was das heißt, dass ungefähr die Zeit, die ich im Krankenhaus verbringen werden muss, bis ich wieder fit bin, von 6 bis 12 Monaten sein wird. Und da war mir klar, 6 Monate? Alles klar, 6 Monate, da bin ich hier weg.
Okay, also da hast du eigentlich wie eine Leistungssportlerin reagiert.
Ja, das war halt irgendwie so ein Ding, was gemacht werden musste, ne? So ein Job, der muss einfach gemacht werden jetzt.
Du weißt schon, dass das ein bisschen schräg ist, ne? Wenn man da sagt, das ist wie ein Job, der gemacht werden muss. Was meinst du denn mit Job? Also Job heißt all das Lernen, was für das neue Leben wichtig ist, gleich ins Handeln kommen. oder gab es auch noch so einen Übergang des Trauerns, des Schmerzes, des Abschiednehmens vom alten Leben?
Erstmal war ja die erste Woche, die ersten 2 Wochen, glaube ich, die härtesten in meinem gesamten Leben, denn es stand ja eigentlich auch 50-50, ob ich das überhaupt überlebe oder nicht. Zusätzlich zu den ganz anderen Verletzungen, die ich hatte, hatte ich eben noch eine Lungenentzündung und hatte noch 2 Operationen noch vor mir. Also war das halt die erste Zeit echt nicht lustig. Und es war aber die Entscheidung einfach fürs Leben, dass das Leben macht Spaß, ich lache gerne. Es gibt so viele Dinge noch, die ich erleben möchte, die ich machen will. Und da muss man eben auch kämpfen wie ein Löwe. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass halt in vielen Punkten Emotionen auch eine Entscheidung sind. Wenn man lachen möchte, dann lacht man. Wenn man leben will, dann versucht man einfach auch zu leben. Ne? Und ich wollte leben und lachen. Und von daher war halt gar keine Zeit, erstmal überhaupt zu gucken, was verliere ich jetzt, was will ich nicht, was macht das Leben im Rollstuhl, sondern ich musste da erstmal durch. Dann, natürlich mache ich auch Phasen mit, wo ich mir überlege, ah verdammt, das Lieblingsrestaurant und da kann ich da nicht mehr hin, aber das waren nur Momente. Und dann war für mich ganz klar, irgendwie wird es schon was Cooles geben. Und dann habe ich auch angefangen zu googeln und Menschen auf den sozialen Medien zu suchen und habe dann jemanden gefunden, der Monster Halfpipe fährt und einen Weltrekord auch hat. Also der fährt über eine 8 Meter Halfpipe, macht einen Salto über 3-4 Monster Trucks und landet dann.
Im Rollstuhl.
Das im Rollstuhl. Ist ein Amerikaner. Als ich es gesehen habe, dachte ich, alles klar.
Okay. Ich google den Typen, wir spielen einen Song und dann sind wir gleich wieder im Gespräch, okay? Christina Vogel, gerne. Heute mein Gast. The One war eben auch Christina Vogel, die ist größte deutsche Bahnradfahrerin und Talent unseres Landes. 3 Olympiamedaillen in der Tasche, 10 Weltmeistertitel und dann im Juni 2018 ein ganz schwerer Unfall beim Training. Seitdem ist klar, Christina Vogel wird nie wieder laufen können. Christina, ganz konkret, du bist ab dem 5. Brustwirbel gelähmt. Als du damals mit der Physiotherapie in der Reha dann angefangen hast, war das als Leistungssportlerin anders, vielleicht vermutlich anders, als wenn ich als Hobbysportlerin mit den Physiotherapeuten trainiert hätte. Du kennst deinen Körper gut, das ist ja, gehört zum Leistungssport dazu. Wie sehr hat dir das in dieser Phase dann tatsächlich genützt?
Also ich glaube, das Gute an, was ich gelernt habe, was für mich Sport-DNA einfach war, was vielleicht auch wieder passt zur Kindheit, dass man Erfolge nicht sofort sieht, man aber dranbleiben muss. Und auch das Vertrauen der Physiotherapeuten. Ich meine, Physiotherapeuten waren im Leistungssport einfach auch ganz, ganz sehr wichtig und sind egal wie immer ein Teil von jedem Erfolg. Mhm.
Hast du mit dem Physiotherapeuten zusammengearbeitet, der dich aus dem Leistungssportzentrum und aus dem Leistungssportbereich kannte oder war das dann ein ganz anderer?
Nein, ich hatte ganz andere Physiotherapeuten, die im Unfallkrankenhaus in Berlin gearbeitet haben und eben auch Rückenmarkverletzungen spezialisiert waren.
Wo bist du denn an deine Grenzen gestoßen? Weil du, so klingst du auf jeden Fall, dann eher Leistungsgrenzen ja als Sportlerin, als Herausforderung siehst, durch den Schmerz durchgehen und dann eben auch Erfolge feiern können. Das können ja manchmal lange Strecken sein. Das ist kein Sprint, sondern eben ein Marathon. Wo hast du in der physiotherapeutischen Phase, in der Reha-Phase gesagt, hier reicht mein Atem einfach nicht?
Ich war am Anfang ja wie ein kleiner verletzter Vogel. Und ich glaube, da gibt es auch 1-2 Bilder in meinem Buch, die man sieht. Mhm. Da sehe ich wirklich aus wie ein kleines Küken. Also ganz, ganz verletzt. Und ich musste ja von null irgendwie anfangen nochmal, ne? Da wieder ein Vogel zu werden. Es ist halt ein brutal langer, harter Weg. Und vor allem, wenn man halt weiß, dass man im Kraftraum vorher Hunderte von Kilo Gewicht gehoben hat. Und dann fängt man an, die ersten Übungen mit dem Besenstiel zu machen und fällt dabei fast aus dem Rollstuhl raus. Ah. Dann denkt man nur, oh Gott, also das ist es jetzt wirklich?
Damit muss ich mich zufrieden geben. Keine Christina Vogel gibt sich mit einem Besenstiel zufrieden, oder?
Eben, genau, ich gebe mich nicht mit dem Besenstiel zufrieden. Dann war es aber auch, dass ich halt total Vertrauen in meinen Therapeuten hatte, weil die mir gesagt haben, dass irgendwann die Selbstständigkeit wird kommen, man wird das und das machen können, wenn man daran arbeitet, wenn man das macht. Ne? Und darum ist so der innere Schweinehund oder das innere Zweifel, den versucht man immer wegzutrainieren. Auch einfach dem zu vertrauen, dass das sich schon richtet.
Den gab es aber auch, den Zweifel. Der war auch Begleiter bei den Trainingseinheiten.
Nee, gar nicht eigentlich, überhaupt nicht. Also klar, gibt manchmal einen Tag, wo es mal ein bisschen schlechter ist. Ich meine, man ist ja auch keine Maschine, ne? Also jeder Tag geht nicht gleich. Einmal kann man vielleicht mal ein bisschen mehr Gewicht machen, einen Tag drauf ein bisschen weniger Gewicht. Das ärgert einen total, Aber man muss einfach auch dranbleiben und das Vertrauen einfach haben, dass wenn man kontinuierlich arbeitet, der Erfolg einfach auch kommt. Und das ist ja überall im Leben. Ne? Das ist ja nicht nur in der Reha oder Therapie, es ist ja überall in jeder Lebenslage einfach auch. Und aber, das holt man sich zurück.
Ja, so. Aber als Sportlerin denke ich mir jetzt, du hast ja immer eine Begleitung gehabt durch Trainer und durch Trainerinnen, wo ich mir vorstellen kann, die sagen dir, das ist unser Ziel und wir werden dahin kommen, wenn du das und das machst. Also du warst auch schon geübt darin, dir Ziele zu stecken und die dann auch zu erreichen. Und so klingt es jetzt auch für die Physio.
Natürlich, klar. Und für mich war halt ganz cool, dass dann meine Therapeuten sofort gemerkt haben, dass so den Drive, den ich habe, den haben andere Patienten nicht. Ich brauche irgendwie was anderes. Und ich glaube, man musste mich auch mehr bremsen, als man mich schubsen musste, weil alles zu seiner Zeit eben auch, gell? Wie gesagt, der verletzte Vogel, der hat auch Heilungszeit gebraucht, dass alles so passt. Und aber man hat gemerkt, okay, ich bin irgendwie anders. Und dann war so das Ziel, dass ich glaube, nach ungefähr 1,5 Monaten, 2 Monaten hatte mein Therapeut, der Kishi, gesagt, Rollstuhl-Bodentransfer. Wenn du hier rausgehst, dann wirst du den Rollstuhl-Bodentransfer mal können. Habe ich gegoogelt, fand ich geil. Ist mega Selbstständigkeit, dass wenn man mal rausfällt, auch eigenständig wieder zurück in den Rollstuhl kann. Hängt auch ein bisschen ab der Verletzungshöhe drauf an, ne? Ob man das kann oder nicht kann. Aber ich wollte das unbedingt können. Und habe das dann auch in der letzten Woche, bevor ich das Krankenhaus verlassen habe, dann auch das erste Mal allein geschafft.
Ja, und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, die, glaube ich, nicht allzu viele meistern können. Jetzt ist der Titel deines Buches immer noch Ich, nur anders. Und du beschreibst eben auch sehr ausführlich, du bist gefallen und sagst, dass das im Leben eben passieren kann, aber man kann auch wieder aufstehen. Hängt das zusammen damit, zu wissen, wie man auch mit Niederlagen umgeht? Und würdest du diesen Unfall als eine Niederlage beschreiben?
Ich glaube, der Unfall ist eben einfach nur eine Lebensveränderung. Punkt. Denn sicherlich war es ganz hart, aber es liegt ja an mir, was ich draus mache, an allem. Und ich kann scheinen zu sagen, ich will zu Hause bleiben, weil das Leben ganz böse zu mir ist. Ich kann aber auch sagen, okay, das ist es jetzt einfach und ich habe Bock, was draus zu machen. Und ich habe eben auch Bock, was draus zu machen. Ich meine, das klingt ganz hart, ganz einfach oder belehrend, aber das Leben schreibt manchmal seine eigenen Regeln und ganz am Ende ist, was sie draus machen. Ich glaube halt, ein Fehler ist es nur, wenn man nichts draus lernt.
Was würdest du denn sagen, hast du draus gelernt?
Dass Pläne machen manchmal, ne? Also ich hatte ja immer meine 5-Jahrespläne, eigentlich von Olympia zu Olympia und das Jahr danach so, wo man guckt hat, wie man es macht. Pläne machen kann man machen, ist auch wichtig, aber manchmal kommt das Leben dazwischen und hat eine andere Idee für einen. Ne? Und so ist es zum Beispiel, dass ich den Traum hatte von den Olympischen Spielen in Tokio, die auch wirklich zu fahren und da meine 3. Goldmedaille zu gewinnen. Jetzt werde ich zu den Olympischen Spielen fahren, aber als Kommentatorin. Also ein Stück weit hat es doch geklappt oder wird es klappen, aber aus einer anderen Perspektive.
Okay, dann reden wir gleich über Tokio und die Olympischen Spiele. Wir reden aber auch darüber, dass sich für uns alle ja in dem letzten Jahr ganz viel verändert hat. Und nur wenige können das so annehmen wie du. Bis gleich. Christina Vogel ist mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Christina Vogel ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Eine starke Frau mit einer großen Sportkarriere, ein Vorbild. Und du bist, seitdem du ja deinen Unfall hattest und querschnittsgelähmt bist, auch Hochrisikogruppe. Und wir alle mussten lernen, uns auf etwas Neues einzustellen in diesen letzten Monaten im letzten Jahr, seitdem wir alle lernen, mit der Pandemie umzugehen. Alles ist anders, wir sind wir, aber wir sind eben auch anders heute. Kann man das eigentlich lernen, Christina, sich auf neue Lebenssituationen, so wie du sie meistern musstest, tatsächlich einzustellen?
Sicherlich ist das eine Weltkrise, die wir noch nie hatten und für viele das erste Mal, dass wir sowas eben auch durchstehen müssen. Ich weiß gar nicht, wie es ist, nicht Angst zu haben, die Rechnung nicht zu bezahlen. Also es ist was ganz, ganz Schwieriges für jeden vereinzelt. Aber ich glaube, dass es an jedem Schlechten nach irgendwas Gutes ist. Es ist für mich vielleicht auch meine Religion. Ich glaube, dass jedes Schlechte auch irgendwas Gutes hat. Man es einfach nur finden und suchen muss.
Musstest du lange suchen oder war dir das gleich klar, was du eben gesagt hast? Ich will lachen, ich will noch weiter in dieses Leben eintauchen, ich will dran teilhaben.
Natürlich war es erstmal nervig, gell? Wenn so 1, 2 coole Sachen, die man machen möchte, wegfallen und man da zu Hause ist und denkt, okay, was mache ich denn jetzt hier irgendwie? Irgendwie ist es komisch, schwierig. Aber dann war es für mich, ich habe auch mal wieder Zeit für mich gehabt und für meinen Lebensgefährten. Ich glaube, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so viel und so lange zu Hause. Noch nie. Vor allem auch schon gar nicht als Leistungssportler. Also da war ich vielleicht mal 2-3 Wochen am Stück zu Hause und dann war sofort irgendwie Trainingslager oder sowas. Also ich war in meinem ganzen Leben noch nie so viel zu Hause. Und das ist einfach auch verrückt, wenn man dann mal wieder ein bisschen kochen lernt und dann abends mit seinem Lebensgefährten mal ein Glas Wein trinken kann auch. Hat auch was Gutes, ne? Mhm.
Also Speisen kann man aussortieren. Ja, stimmt. Also ich glaube schon, dass du darin auch eine Vorbildrolle hast. Ich weiß nicht, ob du die suchst oder ob du es einfach bist. Du hast ja selber auch den Rollifahrer in der Halfpipe und in dieser Monsterpipe dann gegoogelt. Glaubst du, dass du ein Vorbild bist, wie man das Leben eben auch anpacken kann nach so einem dramatischen Unfall?
Ja, Vorbild sein wollte ich irgendwie nicht, aber irgendwie bin ich das dann trotzdem, gell? Das
ist wie ganz fühlst komisch, du dich denn in dieser Rolle?
Ich möchte einfach Menschen zeigen, dass das Leben hart zuschlagen kann, aber am Ende ist es, was wir draus machen. Und ich meine, ich gebe ja nur Ideen. So ist es ja halt bei jedem. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Manchmal ist aber nur die Idee, die irgendwie fehlt, ne? Und so möchte ich einem gerne die Idee geben und jeder muss dann was, seinen eigenen Weg draus finden, draus machen. Von daher ist es aber auch schön, dass meine Reise durch Deutschland oder wenn ich bei Vorträgen bin und dann meine Geschichte erzählen kann, dass der Menschen nach zu mir kommen und mir ihre Geschichte erzählen, ne? Und es ist total inspirierend und gibt mir auch immer so, so viel Kraft. Das ist halt keine Einbahnstraße ist, sondern wirklich so ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
Also das heißt, es gibt dir eben dann auch tatsächlich etwas. Kommst du anders in Austausch mit Menschen jetzt als die bewunderte Leistungssportlerin für diese außergewöhnliche Fähigkeit, eben Rad zu fahren? Ist das nochmal anders? Weil beide Rollen sind ja, so klingt es auf jeden Fall für mich, auch öffentlich.
Ja, sicherlich. Aber jetzt natürlich auch eine Entscheidung für mich, dass ich öffentlich sein möchte. Ich hätte auch sagen können, nee, will ich nicht mehr nach meinem Unfall. Aber doch damals war es klar, die Faszination, wie schnell ich bin und wie erfolgreich. Und jetzt erzählen mir wildfremde Menschen so das Innere, was sie beschäftigt, was sie gemeistert haben, wo sie durchgegangen sind, durch welche Krise. Und das ist natürlich schon verrückt, dass ich als irgendwie Wildfremde ja auf einmal das Herz ausgeschüttet bekomme von so Menschen, die ich das erste Mal gesehen habe überhaupt. Und das ist was, ach, das inspiriert mich so sehr und zeigt auch, dass ich gar nicht so schlecht bin mit dem, was ich mache, also auf einem guten Weg bin. Und es gibt mir jedes Mal auch so viel Kraft, was Menschen auch in der Lage sind zu meistern. Mhm.
Jetzt habe ich eben schon gesagt, wir reden über Olympia. Ich spiele noch einen Song, dann reden wir wirklich über die Olympischen Spiele. Okay, Christina Vogel war schon zweimal da, 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro. Und vielleicht dieses Jahr auch wieder dabei in Tokio. Es ist wie wenn man am 29. Februar Geburtstag hat. Das gibt's eben nur alle 4 Jahre. Olympische Spiele sind der Traum vieler Sportler und für viele Sportler und Sportlerinnen auch der Moment, wenn die Aufmerksamkeit, aber eben auch der Druck am größten ist und man gleichzeitig mit hunderten anderen Athleten auf so eine Art Klassenfahrt ist. Olympische Spiele. Was musste bei dir immer unbedingt mit, wenn du losgereist bist? Hattest du irgendwas, was immer in den Koffer musste, Christina?
Ja, ich glaube, so einen kleinen Talisman hat jeder. Ne? Ich hatte immer so eine pinke Decke dabei, die man sich so auf dem Start über die Beine nochmal gelegt hat, dass die Beine warm bleiben und so ein kleines Rehkitz so als Glücksbringer. Aber meine Teampartner und ich, die Miriam Welt und ich, wir haben uns immer ganz genau abgesprochen. Wir haben uns, oh Gott, ich glaube seit 2008 bis 2018, wie ich ausgeschieden bin, halt immer das Zimmer geteilt. Drum waren wir schon wie so ein altes Ehepaar. Ne? Miri hat dann immer zum Beispiel Haarwäsche mitgebracht. Ich war fürs Entertainment zuständig. Ne? Also die Filme oder den Mini-Beamer etc. So haben wir uns dann immer genau geregelt. Jeder wusste, was er mitbringen muss, unabgesprochen. Und da hat man die Zeit ganz gut durchstanden. Ne?
Ah, das ist super. Das heißt, wenn ich sage, Olympische Spiele sind ein Fest oder eher eine Maximalbelastung mental und physisch?
Beides. Olympische Spiele sind für mich wie ein Märchen. Also für mich glitzert das überall. Die Ringe sind da, man lernt andere Menschen kennen, andere Nationen kennen. Und es ist eine Faszination. Und ich kann nur jedem raten, der mal die Chance hat, dabei zu sein, als Zuschauer oder Elternteil, wie auch immer, ihr müsst da unbedingt hin und dieses Fieber, dieses Glitzern einfach aufsaugen. Mhm. Dann natürlich als Athlet ist es der größte Wettkampf, womöglich auch im Leben eines Athleten, der meistgeschauteste, mit der meisten Verantwortung und dem meisten Druck. Und wenn ich nachts von Sprintläufen träume und mich schon vorbereite nachts auf das nächste Turnier, dann weiß man, glaube ich, wie viel Druck da im Kopf einfach auch ist. Also ist es halt beides, Aber trotzdem eines der schönsten Erfahrungen, die ich persönlich auch gehabt habe. Ich meine, mit 3 olympischen Medaillen, davon 2 goldenen, ging es auch nicht so schlecht für mich
aus. Ich wollte gerade sagen, Teamsprint 2012, Sprint Einzel 2016. Jetzt bist du immer mit einem Medaillen nach Hause gefahren. Was glaubst du, was nimmt man mit, wenn man keine Medaille im Gepäck hat?
Es kommt natürlich darauf an, ne? Ob man eine Medaille erwartet hat oder ob man seine Bestleistung gegeben hat. Ich glaube halt einfach, das Ziel eines jeden Athleten und jeder Athletin ist einfach, Maximalleistung bei den Olympischen Spielen einfach abzuliefern und dann zu gucken, ob es reicht oder nicht reicht. Ne? Mhm. Aber Olympia ist einfach auch mehr. Zusammenkunft von so vielen Athleten, die fassen jetzt so ein Spiele. Und ich glaube, jeder weiß, es ist Leistungssport und es kann halt nur einer gewinnen und nicht alle gewinnen. Ne? Und drum ist es halt, was man halt gewinnen möchte. Ne?
Jetzt ist ja die Frage, findet Tokio 2021 denn tatsächlich statt? Es ist ja verschoben worden. Die Olympischen Spiele sollten 2020 in Tokio starten. Klar, die Pandemie. Jetzt reist du als Kommentatorin wahrscheinlich hin. Nimmst du die rosa Decke wieder mit?
Stimmt, das habe ich noch gar nicht überlegt. Eigentlich müsste ich sie mitbringen, die rosa Decke, ne? So für so einen Glücksbringer für unsere deutsche Mannschaft. Auch wenn ich als Kommentatorin natürlich ein bisschen neutral sein muss.
Ja.
Aber also ich kann schon für ein Deutsche sein, oder? Also das ist schon wichtig.
Finde ich schon. Was glaubst du denn? Werden die jetzt stattfinden oder nicht? Weil die Leistungssportler und Sprecher der Leistungssportler, Athleten haben ja gesagt, was ist mit unserer Impfung? Es ist immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Spiele stattfinden, oder?
Ich gehe fest davon aus, dass die Spiele stattfinden. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich weiß, dass IOC an Konzepten einfach auch arbeitet. Die Frage ist halt wie, ob mit Publikum, ohne Publikum. Ich gehe sicher davon aus, dass wenn nicht wirklich viel Publikum da sein wird, Teststrategie, Impfstrategie, also das IOC arbeitet auch dran und ich glaube schon, dass wir Olympische Spiele haben.
Bist du eine Risikopatientin eigentlich?
Ja, aber nicht eine der gelisteten. Also ich habe keinen Diabetes oder so. Aber bei mir ist es aber so, dass ich durch meinen Unfall einen Lungentrauma hatte. Und ja, Lungenentzündung und Co. Ne? Und beim Abhusten momentan aufgrund der Lähmungshöhe kein Zwerchfell habe.
Mhm.
Und deswegen so eine Bronchial- oder so eine Lungenerkrankung für mich schon schwerwiegend und auch ein schwerer Verlauf sein könnte.
Das heißt, du musst natürlich besonders aufpassen und bist darauf angewiesen, dass Hygienekonzepte eingehalten werden. Trotzdem waren viele auf der Straße und haben gesagt, Covid-19 gibt es nicht. Was denkst du über welche, die das ablehnen und sagen, es gibt gar keine Pandemie?
Ja, genau. Also wir machen absichtlich unsere Wirtschaft kaputt. Ne? Wir machen absichtlich die ganzen Läden zu. Wir bringen Menschen an Existenzangst.
Für nix und wieder nix.
Für nix und wieder nix. Gibt nix.
Christina Vogel ist mein Gast an diesem Sonntag. Eine Runde haben wir noch im Gespräch. Darauf freue ich mich. Weltklasse Bahnradfahrerin, Optimistin, dass die Olympischen Spiele stattfinden werden. Und diesmal reist du hin als Kommentatorin. Gleich mehr mit dir.
Wer als Topathletin Landesmeisterin wird deutsche Meisterin? Wer 11 WM-Titel und Goldmedaillen von Olympia abräumt und mit nach Hause bringt? Wer diesen unbändigen Siegeswillen hat, der besitzt doch sicherlich auch einen Trophäenraum. Oder, liebe Christina Vogel, wo sind deine Pokale?
Meine Pokale mussten alle zu meinem Stiefvater. Früher, wenn ich nach Hause gekommen bin mit dem Pokal, musste ich sofort meinen Papa abgeben. Die sind nie zu mir gekommen. Der hat alle
Was?
Pokale.
Warum hat der die eingesammelt?
Ja, wirklich. Der war ihm stolz. Vor allem so, da hat er mich auf Russisch mal gefragt, wo ist der Pokal? Ich sage, hier Papa, hier ist der Pokal. Du hast ihn direkt.
Weil der Papa stolz war natürlich, ne?
Weil der Papa stolz war, ja.
Vor allen Dingen hat er ja auch alles mitbekommen. Deine Wahnsinns-Trainingseinheiten, deine Bereitschaft zu Leistung und deine Disziplin. Und trotzdem, nach so einem Unfall ist dann ja alles anders. Der ganze durchstrukturierte Tages-, Wochen-, Monats-, Jahresplanablauf einer Athletin bricht dann ja in sich zusammen. Was stand denn dann plötzlich im Kalender?
Reha und dann viele große Fragezeichen. Was möchte ich im Leben überhaupt mal so nach dem Unfall? Ne? Wer bin ich jetzt überhaupt außerhalb des Sports? Das war ja auch was irgendwie auch Neues für mich einfach auch. Gell? Ich musste oft an ein Gespräch denken, was ich mit meiner Schwester hatte. Die ist für mich immer noch die Studentin, obwohl sie schon lange arbeitet und Co., aber für mich wird es immer die studentische Sapsi bleiben. Die sagt, du im Studium manchmal, da wusste ich gar nicht, was ich nächste Woche mache. Und die hat es auch geschafft. Ich meine, die steht mitten im Leben, die hat einen echt festen, super Job, ne? Hat ihr Leben gemacht da oben in Oldenburg, wo sie wohnt. Und ich dachte, okay, manchmal braucht man vielleicht nicht Pläne für 5 Jahre, sondern vielleicht nur für die nächste Woche.
Da konntest du als Planungsprofi noch was richtig lernen von deiner Schwester. Und trotzdem hast du eben auch gelernt, was man als Fußgänger gar nicht so weiß. Also du hast es, glaube ich, neulich auf Instagram gepostet. Wenn man zu viel Reinigungsmittel ins Wischwasser macht, dann quietschen die Rolliräder auf Fliesen. Solche Dinge hast du vorher nicht gewusst, Christina.
Nee, wusste ich nicht. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Und der hat, oh Gott, ich habe da letztes gewischt und irgendwie Fliesen gerutscht, gerollert bei uns in der Küche. Und es hat so gequietscht, wie so neue Turnschuhe auf so Parkettboden oder so. Ne? Ich musste lachen. Jetzt weiß ich das besser.
Ja. Beziehungsstreit im Rollstuhl beschreibst du auch in deinem Buch. Was nervt daran? Was geht nicht mehr im Rolli so leicht?
Ach, eigentlich geht alles nur halt anders. Ne? Man findet seinen Weg. Ich erzähle dann eine Geschichte, dass ich sauer war und wir hatten noch keinen Lift oder keine Möglichkeit für mich, die Etagen zu wechseln. Und irgendwie wollte ich einfach gehen und man will ja, wenn man gestritten hat, ja auch gerne mal den Raum verlassen, ne? Sich mal räumlich trennen, sich abreagieren. Und ich wollte unbedingt irgendwie ins Bett hoch, ins Schlafzimmer. Dachte ich, wie mache ich das, ne? Und dann bin ich dann so auf dem Popo, so Treppe für Treppe habe ich mich hochgezogen, bis ich fast oben war. Und irgendwann kam Michael und dachte, ja, wo ist denn die überhaupt, ne? Und dann war die Wut verflogen, weil man mich dann angefeuert hat, wie ich irgendwie die letzten Stufen und Treppen dann quasi schaffe, diese Treppe hochzurutschen. Das war auch echt total blöd irgendwie, aber...
Da wurde ja, ihr aus dem Streit dann wieder ein Team und das seid ihr euch auch schon ziemlich lange. Ihr kennt euch, glaube ich, seitdem du 15 oder 16 bist. Gibt es Dinge, die dir jetzt auffallen, die du vorher als Fußgängerin gar nicht gemerkt hast?
Ja, viel. Ich meine, wo es halt Barrieren gibt, wo es nicht gibt, dass es halt nicht überall Rampen gibt, nicht über Fahrstühle gibt, nicht über Behindertenparkplätze, Toiletten, ne? Es gibt, ich glaube, fast keine Veranstaltung, seitdem ich dabei bin, wo ich mal zur Vordertür reinkam bin. Oder auch, dass Gehwege auch echt steil sein können.
Mhm. Wo man die leichten Steigungen als Fußgänger gar nicht merkt, genau. Aber dann, wenn man im Rollstuhl sitzt. Bei deinen Fahrrädern hast du ja angefangen, wie du sagst, mit so einem ganz einfachen, kostengünstigen Modell, was deine Eltern sich damals leisten konnten. Später hattest du teure Rennmaschinen. Du kennst dich also aus mit besonderen Rädern und Reifen. Dein Rolli, eher das einfache Modell oder die super Rennmaschine?
Ja gut, das ist, was meine Kasse halt zahlt, ne? Also bin immer noch Heilfürsorge und Heilfürsorge der Bundespolizei und das hat das, was die Kasse zahlt, aber ich darf natürlich schon ein bisschen was Schickeres aussuchen, weil ich wollte unbedingt den Carbon-Rollstuhl haben. Ich meine, der hilft im Alltag auch unheimlich, weil er halt auch leicht ist.
Ist leichter, ne?
Ist für mich auch, genau, ist leichter. Ist für mich auch einfacher zu handhaben, dass ich auch mich transferieren kann und im Alltag auch gut klarkomme. Also hat es auch schon Gründe, warum der so leicht sein muss, weil klar, schwer, ne, ohne Oberkörpermuskulatur ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber für mich war es einfach auch, ich habe 18 Jahre lang Carbon unter meinem Popo gehabt und kann damit ja jetzt nicht aufhören.
Ja, genau. Du bist einfach ein Carbon-Junkie. Und in deinem Rolli, das weiß man einfach, dass du gerne High Heels trägst, sieht man auf deinem Buchcover immer noch ich, nur anders. Richtige Glam-High Heels mit so Glitzersteinchen, das wäre dann vielleicht ein Vorteil, dass die Schuhsohlen nicht so schnell ablaufen, ne?
Ulva, meine Schuhe werden nicht mehr dreckig, weil sie den Boden nicht mehr berühren. Ne?
Wir wollen ja immer das Positive sehen. Immer noch ich, nur anders, heißt dein Buch. Ich danke dir für deine Zeit an diesem Sonntagmorgen. Grüße an die, die dich auch durch diese schwere Zeit begleitet haben, weil ich kann mir vorstellen, so einen Weg geht man auch nicht ganz alleine, selbst wenn man so stark ist wie du, Christina.
Dankeschön.
Hab eine gute Woche. Tschüss.
Tschüss.
Zu Hause in Hessen.